Gibt es Fragen vorweg? Keine Fragen? Okay, dann machen wir los. Moin Moin allerseits. Also, was uns noch fehlt, sind 3 Kapitel. 2 Stunden haben wir noch. Das erste ist der zweite Teil Busse. Also, letztes Mal haben wir uns ja schon mal grob angeguckt. Das war so, na, ich sag mal, von der Performance her, von der Art her, so eine Art ISA-Bus, also Technik von 1985. Das wollen wir jetzt noch ein bisschen aufpeppen. Warum? Ja, letztendlich sind heute Gatter in der Digitaltechnik so bei ungefähr 1 Pikosekunde Schaltzeiten angekommen. 1 Pikosekunde, also nicht Nanosekunde, sondern noch ein weiter runter, Pikosekunde, was ist denn das, Billiardstel Sekunde. Umgerechnet mit Lichtgeschwindigkeit und Co. Kommt man drauf, das sind dann ungefähr 0,2 Millimeter, die so ein Signal noch schafft, bevor es wieder umgeschaltet wird. Und 0,2 Millimeter ist jetzt nicht die Hölle viel, könnt ihr euch vorstellen. Jetzt hatten wir unseren parallelen Bus und haben gesagt, wir legen mal die Adressen auf den Bus und die Daten. Und wenn das passiert ist, dann kommt ja, möglichst früh danach, aber nicht zu früh, unser Memory Read oder Memory Write oder IO Read, IO Write Signal. Möglichst früh, aber logischerweise natürlich müssen erstmal Adressen und Daten beim zum Beispiel Speicher oder IO-Bausteinen angekommen sein, bevor jetzt das Memory Read oder entsprechendes angekommen ist. Wie mache ich denn das? Wir hatten uns ja schon mal angeguckt. Ne? Also wir übertragen, die CPU gibt Adressen und Daten aus und sagt, naja, danach oder mehr oder weniger gleichzeitig Memory Write. So jedenfalls die Theorie. Beim Speicher kommt es natürlich ein bisschen anders an. Die Leitungen von Adressen und Daten sind vielleicht unterschiedlich lang. Also kommen, was weiß ich, erstmal das erste Bit von der Adresse, das zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und irgendwann sind die Adressbits alle da. Entsprechend ist bei den Daten. Ja, und solange nicht alle Datenbits angekommen sind, ändert sich natürlich eventuell noch die Adresse oder die Daten. Ja, und das Memory Write muss später ankommen. Das hatten wir uns ja soweit schon mal angeguckt. Die Frage ist, wie machen wir denn das? Als CPU-Designer habe ich doch keine Ahnung, wie das Motherboard aussehen wird. Also es könnte sein, irgendjemand kommt auf den Trichter, ich habe hier meine CPU mit meinem Adressbus und meinem Datenbus. Was weiß ich, da gehen die Pins raus für die Adressen, da die Pins Adressen und Daten. Und was weiß ich, hier hinten gehen die Memory Read, Memory Write, IO Read, IO Write Leitungen raus. Wenn dann jemand seinen Speicher hierher baut und den entsprechend so anschließt, dann ist die Leitung, diese Leitung, länger als die. Dann wird auch das Memory Read, Memory Write entsprechend später ankommen. Wenn jemand mal auf den Trichter kommt und sein Motherboard so baut, dass hier der Speicher ist, dann ist die Leitung plötzlich sehr viel kleiner oder sehr viel kürzer als die. Woher weiß ich denn das als Designer? Also ich baue meine CPU und nur an der kann ich was tun. Ja, was mache ich? Normalerweise mache ich es dann so sinnvollerweise. Ich gebe erstmal Adressen und Daten aus und danach oder gleichzeitig Memory Write.
Ja, ja, oder man gibt dem Motherboard-Hersteller vor, dass die Signal, also die Signalisierungsleitung hat länger sein müssen als die Adressendatenleitung. Oder ermöglicht man die Verzögerung halt, indem man länger auf dem Kupfer unterwegs ist.
Ja, könnte man natürlich machen, dass man sagt, du darfst deinen Speicher sozusagen nicht dahin bauen, du musst deinen Speicher dahin bauen.
Oder nochmal rumwickeln, das Kabel.
Oder man kann natürlich diese Leitung hier auch wegbauen. Ich muss sie ja nicht so verlegen, sondern ich könnte sie ja auch so verlegen. Es macht unheimlich Spaß, so ein Motherboard zu entwickeln. Ne? Könnt ihr euch vorstellen. Jo, also was müssen, also letztendlich müssen es die Motherboard-Hersteller richten. Wie kann man die Leitungen anpassen? Naja, irgendjemand hat ja gerade gesagt, muss man halt einmal außen rumwickeln. Außen rumwickeln ist natürlich ein bisschen blöd. Ich habe es jetzt ja hier schon so gemalt. Ne? Das sind ja eigentlich ganz, ganz viele Leitungen. Und wenn jetzt da plötzlich eine quer läuft, ist auch schon doof zu verlegen. Dann braucht man wieder mehrere Lagen zum Beispiel.
Miteinander leben.
Oder,
Ineinander
genau,
verquatschen.
das wäre die andere Variante. Und so sehen heutzutage dann Motherboards auch schon aus. Also wenn die Leiterbahn ein bisschen zu kurz ist, dann machen wir sie halt ein bisschen länger, indem wir hier so. So sehen heutzutage Motherboards aus. Könnt euch vorstellen, als Motherboard-Hersteller, viel Spaß beim Design. Ich kann eine Leiterbahn ja nicht einfach als Mäander legen. Das kann ich nur dann tun, wenn alle anderen ein bisschen Platz lassen. Soll heißen, ja, wenn ich jetzt merke, eine Leiterbahn ist zu kurz, dann muss ich andere wieder verschieben. Dadurch werden die aber wieder länger. Das ist 20 Mal ausprobiert und immer noch nicht richtig. Jo, und beim modernen Rechnen, ich habe es ja hier mal so mit einer dicken Verbindungslinie gemalt. Das sind natürlich heutzutage Größenordnung 64-Bit Adressbus, 64-Bit oder zum Teil 128-Bit Datenbus. Das sind Größenordnungen 128 Leitungen. Das ist jetzt nicht so drei Leitungen und naja, die kann man ein bisschen verschieben, sondern 128 Stück und sie müssen alle die gleiche Länge haben. Und wenn ich sie natürlich schon mal so im Halbkreis hier lege, dann ist natürlich das innerste Signal schon mal kürzer als das äußerste Signal. Was heißt, ich muss das Innere ein bisschen meandern lassen. Aber wenn ich das meandern lasse, dann muss ich die Äußeren wieder ein bisschen wegrücken, damit sie Platz haben, dann werden sie aber noch länger. Also das bringt überhaupt keinen Spaß mehr. Jo, ein bisschen was kann man noch als CPU-Designer machen. Was kann man da zum Beispiel machen, was die Pins angeht? Ein Beispiel hatte ich hier am Anfang gemalt, so mit dem Memory-Baustein auf die Seite. Da war ja der Weg hier von dem Bus, der Weg von dem Bus, der war ja schon kürzer vom Design her als die Leitung. Ne? Soll heißen, ich hätte natürlich den Pin, den ich hier rausgelegt habe, den hätte ich auch da hinlegen können. Aber dann wäre natürlich der Weg kürzer gewesen und zwar kürzer als der hier. Also muss ich als CPU-Designer irgendwie noch ein bisschen aufpassen, wo lege ich meine Pins hin. Und da das Größenordnung heutzutage so 1000 Pins sind, ist auch das eine Herausforderung. Wie sehen denn so CPUs aus, wenn man sich die von unten anguckt? Also die meisten sind heutzutage Ballgrid oder so. Dann haben sie hier unten ihre ganzen Pins, die da rauskommen. Vielleicht noch in der Mitte ein bisschen Platz, dass man auch noch kühlen kann oder so. Und ansonsten 1000 Pins außenrum. Und die jetzt so zu verdrahten, intern wiederum, dass jetzt, was weiß ich, hier zwei Busse richtig rauskommen und, was weiß ich, hier noch irgendwie ein, ja, okay, das machen nicht wir, das machen dann irgendwelche E-Techniker, aber ne, das ist nicht trivial. Muss man sich natürlich auch wieder überlegen, wenn ich jetzt hier so ein Bündel von, sagen wir mal, 128 Leitungen rausführen soll, dann muss das natürlich, dann sind das hier irgendwie 128 Stück, aber ich kann natürlich auch zwischen den einzelnen Kontakten jetzt nicht beliebig viele dazwischen durchlegen. Da ist nicht viel Platz. Also auch das wieder ein Problem. Gut, die Leiterbahnen bestehen jetzt aus mehreren Paketen übereinander gelegt. Genau, ich kann zwar von einer Lage in eine andere runtergehen, aber das muss verlötet werden, das kostet wieder ein bisschen Platz, behebt das Problem auch nur bedingt. Also auch da, ich will das ja gar nicht zu Ende führen, nur so als Andeutung, da muss man sich auch noch Gedanken drum machen. Jo, eine ganz andere Variante, die man heutzutage immer lieber macht, vergesst das mit den parallelen Bussen. 128 Pins und nochmal 64 Pins, das ist einfach zu viel. Das kriegt man heutzutage kaum noch unter einen Hut. Jo, was man macht, ist dann einfach, dass man sagt, naja, dann übertragen wir alles über eine Leitung. Wenn ich alles über eine Leitung übertrage, habe ich schon mal erstens das Problem weg, dass die Leiterbahnen unterschiedlich lang sind. Eine kann nicht unterschiedlich lang sein, logischerweise. Jo, was müssen wir übertragen? Wir müssen übertragen letztendlich die Adressbits und unsere Datenbits. Ja, noch so ein bisschen Kleinkram außenrum. Naja, normalerweise irgendwie, ob man lesen und schreiben will und ob es auf dem Speicher oder auf I.O.-Baustein gehen soll. Also die zwei hat man mindestens. Zum Teil wird noch unterschieden, also bei moderneren irgendwie so Config Space, Interrupt Acknowledge, da gibt es noch ein paar mehr. Dann sind es halt noch ein, zwei, drei Bits da am Anfang mehr, aber viel mehr wird das nicht. Jo, das andere, was man noch braucht, man muss ja irgendwie wissen, also wenn ihr euch sozusagen den Rahmen mal wegdenkt, dann sind hier ganz viele Nullen und Einsen, Nullen und Einsen, Nullen und Einsen. Ja, was ist jetzt ein Adressbit und was ist ein Datenbit? Sieht man den Bit an sich ja nicht an. Das heißt, ich muss irgendwie den Anfang von so einem Datenpaket feststellen können, beziehungsweise das Ende auch wieder finden können. Und das macht man normalerweise so, dass man am Anfang irgendwie mal einen Wechsel von 0 nach 1 produziert, der immer da ist. Also das erste Bit ist immer 1 und am Ende gibt es immer eine 0, damit, wenn das nächste Paket anfängt, wieder eine 1 erscheint. Und dieser Wechsel 01, 01, 01, daran erkenne ich dann halt, okay, da geht so ein Paket los. Eine Variante. Man gibt auch so eine 8 aus 10 Kodierung. Da kann man 8 Bit in 10 Bit reinpacken und passend kodieren. Da kann man auch erkennen, wo dann die 8 Bit letztendlich anfangen.
Ja, ein Problem ist noch, wo hört ein Bit auf? Wo fängt es an? Man braucht irgendwo einen Takt. Wenn man sich nur eine Leitung macht, kann man, also man hat halt keine Taktleitung. Das heißt, man muss sich irgendwie auch auf dieses Signal synchronisieren und man braucht möglichst viele Kanten.
Genau. Kann man sich vorstellen, rein theoretisch kann natürlich sein, ich möchte lesen, also das ist eine 1. Ich möchte auf Speicher von Speicher lesen, also ist das auch eine 1. Ich möchte von der Adresse FFFFFF lesen, also sind das alles Einsen. Also Entschuldigung, schreiben, sagen wir mal. Und ich möchte schreiben den Wert minus 1, FFFFF, dann sind das auch noch alles Einsen. Dann haben wir nur am Anfang mal den 0-1-Übergang, dann kommen ganz viele Einsen und dann wieder eine 0. Ja, auch das kann man mit dieser 8 aus 10 Kodierung erschlagen. Da kodiere ich einfach so, dass ich nur, also wenn ich 10 Bit übertrage, habe ich rein theoretisch 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Was wäre noch ein Codewort? 0, 0, 0, 1, 0 und so weiter, 1, 0. Da gibt es natürlich entsprechend 2 hoch 10 solche Codewörter, wobei man dann sagt, ja, manche will ich nicht. Ich möchte nicht so viele Nullen oder so viele Einsen hintereinander haben. Ne? Sonst habe ich genau das Problem, was hier vorne angesprochen worden ist. Ich weiß gar nicht, ne? Wenn ich hier ganz, ganz viele Nullen habe und irgendwann kommt dazwischen mal eine 1, ja, wie viele Nullen waren das jetzt davor? Wenn ich einen Takt habe, okay. Aber wenn ich keinen Takt habe, sehe ich es ja nicht richtig. Wenn ich einen Takt, ich kann natürlich zusätzlich zu dieser Übertragung noch einen Takt übertragen, aber dann habe ich schon wieder 2 Leitungen. Und dann geht es wieder drum, dann müssen sie wieder gleich lang sein und ne, haben wir schon. Also möchte man es eigentlich lieber haben, dass man den Takt auch daraus zurückgewinnen kann. Naja, und dann sagt man eben, was weiß ich, so ein Codewort, irgendwie was in der Art, naja, da kommen häufiger mal Nullen, häufiger mal Einsen, bunt gewürfelt vor, das ist ein Codewort, das ist okay. Also das wäre okay, das wollen wir nicht. Das wollen wir wahrscheinlich auch nicht. Ja, und jetzt kann man aus den 2 hoch 10 Codewörtern, die das ja letztendlich sind, da streichen wir ganz viele raus und dann bleiben 2 hoch 8 über. Und 2 hoch 8, das sind genau die wir brauchen. Also wir übertragen eigentlich mit 10 Bit immer 8 Bit. Haben aber den Vorteil, wir können den Takt noch mit rausrechnen. Jo, so die Idee. Das ist das, was man jetzt beispielsweise bei PCI Express, QuickPass und wie die Dinger alle heißen, immer macht. SATA genauso, haben sich alle irgendwie darauf geeinigt, so leidlich. Ja, und was wir dann haben ist, die CPU schickt was ab, irgend so ein 0101 irgendwas Muster. Das geht jetzt über eine Leitung, die Leitung ist möglicherweise ein bisschen länger, soll heißen, das was beim Speicher ankommt, ist genau das gleiche. Die Bits können sich natürlich auf der eigenen Leitung nicht überholen oder so, die kommen schön in der Reihenfolge an, wie sie abgeschickt worden sind. Aber sie kommen, und das kann natürlich passieren, mit irgendeinem Delay an. Was jetzt letztendlich vom Abstand abhängt, wie weit ist die CPU vom Speicher oder so entfernt. Ja, wie würde so ein Memory-Read-Zyklus auf dem seriellen Bus aussehen? Das, was ich hier gezeichnet hatte, das war jetzt Memory-Write. Ja, warum ist das Memory-Write? Naja, die CPU schickt die Daten mit. Memory Read. Prinzip das gleiche bis dahin. Und dann, ja gut, hier vorne das Read-Write-Bit, das wäre halt gerade umgekehrt. Und dann ist ab hier Feierabend. Und stattdessen kommen die Daten jetzt vom Speicher zurück. Aber ja, leider nicht ab da. Warum nicht? Zwei Gründe. Erstmal kommt hier ein Delay von, also wie ich es eingezeichnet habe, irgendwie so 3 Bits später kommt das Signal erst an. Und dann muss der Speicher natürlich nochmal kurz drüber nachdenken, was soll er jetzt eigentlich tun, und dann schickt er es zurück. Und auch beim Zurückschicken, wenn die Leitung ungefähr gleich lang ist, dann wird es auch wieder um 3 verzögert ankommen. Also ist hier zwischen mindestens eine Lücke von 6 Takten, plus die Zeit, die der Speicher halt selber noch gebraucht hat. Jo, dementsprechend sind jetzt Lesezyklen häufig langsamer als Schreibzyklen. Verblüffenderweise. Jo, was wir jetzt machen wollen, oder das kann man sich vorstellen, Was wir jetzt übertragen über eine Leitung, das sind jetzt, ich sag mal, 64 Adressbits und 64 Datenbits, sind 128 Bits plus noch ein bisschen Kleinkram außenrum, die wir schön seriell über die Leitung schieben. 128 Bit, das ist nicht wenig. Ja, sonst hätten wir 128 Leitungen gehabt. Jetzt haben wir nur noch eine. Das heißt, die Performance ist noch ein 128.
Ja, aber dadurch, dass es halt nur eine Leitung ist, kann man den Takt halt hochdrehen. Und man kann auch mehrere von diesen Leitungen nebeneinander verlegen.
Okay, das kommt jetzt gleich. Also, erste Idee ist, wir drehen den Takt hoch. Der Takt ist jetzt nicht mehr so kritisch. Hier war es insofern kritisch, ne? Es mussten alle Daten da sein, bevor im nächsten Takt das andere ankommt. Wenn ich jetzt den Takt Entschuldigung, hochdrehe, immer höhere Frequenzen, dann wird das immer kritischer. Seriell ist das mit den Laufzeiten kein Problem mehr. Jo, also drehen wir den Takt hoch. Drehen wir den Takt jetzt einen Faktor 128 hoch. Ja, das kann man mal versuchen, aber kann man sich vorstellen, das ist ganz schön viel. Das werden wir nicht schaffen. Aber wir drehen ihn mal ein Stückchen hoch. Jetzt haben wir nur das Problem bei derart hohen Taktfrequenzen, also standardmäßig heutzutage so ein PCI Express, wären 2,5 Gigabit pro Sekunde. Beziehungsweise SATA ist man bei den neuen bei 6 Gigabit pro Sekunde, also 6 Milliarden Bits pro Sekunde. Da kann schon mal das eine oder andere nicht ankommen. Ne? Also Standard-Radiosender, der fängt schon bei Megahertz an und wir sind schon bei Gigahertz. Also das ist mehr ein Radiosender, denn eigentlich ein Datenübertragungsmöglichkeit. Irgendwo, demnächst kann man das wahrscheinlich sparen. Leiterbahnen, wozu? Das wird auch so übertragen. Ne? Radiomäßig. Jo, weil das Ganze jetzt immer unsicherer wird, muss man sich jetzt irgendwas ausdenken, dass die Übertragung an sich wieder sicherer wird. Die Bits, die ich abschicke, die müssen irgendwie ankommen, auch wenn dann Störungen von außen einspielen. Und da ist jetzt folgende Überlegung. Wir übertragen nicht das Signal, so wie ihr das bisher kennt, schön so 0, 1, 1, 0, 1, 0 und so, sondern wir übertragen es über zwei Leitungen, die dann letztendlich gegenläufig arbeiten. Also von 0 nach 1, die eine Leitung ist im Prinzip identisch wie bisher, die zweite Leitung, die überträgt allerdings immer negativ. Die eine geht von 0 nach 1, von 1 nach 0, die andere geht von 0 nach minus 1, von minus 1 nach 0. Jo, und was macht der Empfänger? Der Empfänger könnte rein theoretisch nur die eine nehmen. Dann hätten wir uns auch die zweite schenken können. Die andere Variante ist, er kann die zweite von der ersten subtrahieren. Und wenn sie dann negativ ist und ich subtrahiere sie, naja, dann addiere ich sozusagen nochmal was obendrauf. Also das Signal sieht identisch aus zu dem oberen. Okay, eventuell noch ein Faktor 2. Oder ich kann auch hier sagen, ich übertrage nicht die volle Spannung, sondern nur die halbe positiv und die halbe negativ. Und wenn ich die negative abziehe, dann habe ich wieder die Gesamtspannung oder Gesamtstrom, je nachdem. Jo, und was gewinnt man damit? Gewinnen tut man eine Fehlermaskierung. Ihr könnt euch vorstellen, bei der normalen Übertragung, wenn da irgendwann mal so ein von außen irgendwie Spannung induziert wird, was weiß ich, da wird gerade in der Nachbarschaft der Staubsauger angeschaltet, der macht normalerweise ordentlich Funken. Funken ist letztendlich auch so eine Art Radiowelle und die Radiowelle schlägt hier in unsere Leitung ein. Dann haben wir plötzlich hier so ein bisschen mehr Spannung oder, naja, je nachdem, mal mehr, mal weniger Spannung. Wenn der Funken kommt, wenn wir eh gerade bei 1 sind, okay, dann wird aus der 1 eine 1,5, macht normalerweise nichts. Wenn aber jetzt wir gerade bei 1 sind und es kommt jetzt so eine negative Induktion, dann sind wir nicht mehr bei 1, dann sind wir zwischenzeitlich bei 1,5 oder vielleicht auch mal bei 0. soll heißen, wir übertragen hier keine komplette 1 in dem Zeitpunkt, sondern eine 1 mit einem zwischenzeitlichen 0 und dann wieder eine 1 und dann wieder eine 0. Das wollen wir natürlich nicht. Da haben wir ja plötzlich jetzt sozusagen eine 0 übertragen an der Stelle, wo eigentlich eine 1 übertragen werden sollte. Jo, wenn man sich das jetzt anguckt, wie das aussieht, wenn man das auf zwei Leitungen übertragen, dann sieht man, naja, wenn die Leitung, und das ist jetzt Vorbedingung, wenn die Leitungen nahe beieinander liegen, dann wird der Fehler von dem Staubsauger sich auf beide Leitungen auswirken. Und zwar auf beide gleich. Jo, und wenn ich jetzt die zwei voneinander abziehe, dann ziehe ich auch den Fehler, den gleichen Fehler von dem gleichen Fehler wieder ab, kommt 0 raus. Und da ist es so die Idee, wenn man das parallel auf zwei Leitungen überträgt, die dicht beieinander liegen, dann kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Dann können von außen Störungen kommen, beliebiger Art, die sollten sich wieder raussubtrahieren. Vielleicht nicht ganz, aber so eine kleine Welle oder so, das macht dann ja auch nichts. Jo, wichtig, die müssen jetzt beide beieinander liegen, die Leitungen. Aber könnt ihr euch vorstellen, wenn man dann hier seine CPU hat und wir wollen den Speicher dran anbinden, dann wird man natürlich die beiden Leitungen auch nebeneinander legen. Es wird dann ja auch keiner auf die Idee kommen, die Leitung so zu verlegen. Ne? Logisch. Also sie müssen nebeneinander liegen, damit die Fehler gleiche Auswirkungen haben und sie müssen natürlich wieder gleich lang sein, damit dann auch die Bits gleichzeitig ankommen, weil sonst kann ich sie nicht gleichzeitig voneinander subtrahieren. Jo, wie mache ich denn das? Also hier auf einer Leiterbahn, auf einer Hauptplatine nebeneinander, nicht so das Problem. Wie mache ich das beim S-ATA-Kabel oder beim hier so Ethernet-Kabel? Da kommt der Name Twisted Pair her.
Eigentlich das, was man mit Signalleitung nicht machen will, weil man sonst unterwegs übersprechen hat, ist genau das, was wir hier haben.
Ne? Das soll auf beide Leitungen, also wenn ihr euch so ein Kabel hier anguckt, beide Leitungen müssen von den Fehlern gleich beeinflusst werden. Da müssen sie so dicht wie irgendwie geht beieinander liegen. Und wie schaffe ich das? Ne? Indem ich sie einfach miteinander verdrille. Dann wiederum brauche ich aber auch keine Abschirmung oder irgendwas, da können die Fehler kommen, ist mir dann relativ wurscht. Jo, also das ist zum Beispiel jetzt eine Variante, wie man Busse im Rechner baut. Typischer Fall heutzutage, jeder der heutzutage einen Rechner hat zu Hause oder hier in der Uni, es gibt eigentlich fast nichts mehr anderes außer PCI Express. Die Steckkarten sind PCI Express, aber normalerweise auch so ein Laptop hat intern PCI Express Datenpfade. Jo, und die sind erstens seriell, haben wir uns angeguckt, zweitens differenziell, dass man sie voneinander subtrahieren kann, die zwei Leitungen, und das Ganze mit einer Rate von 2,5 Gigabit pro Sekunde. Wie viel Megabyte kriegen wir denn da jetzt drüber? Genau. Also 2,5 Gigabit kann man bei dieser immer 10 Bit sind ein Byte, also sind es 0,25 Gigabyte pro Sekunde. Das ist jetzt diese 10 nach 8 Codierung. Ja. Okay. Jetzt geht ein bisschen was weg, hast du noch gesagt, für die Steuerbits. Wir brauchen noch irgendwie so ein Memory Read, Memory Write und so Signal. Ja, sagen wir mal etwa 0,24 Gigabyte. Was weiß ich, geht noch ein bisschen was ab.
Man braucht wahrscheinlich noch Ruhezeiten auf dem Bus, um zu wissen, wann fängt es denn an. Nach einer gewissen Ruhezeit, dann kommt eine Kante zu 1 und dann fängt man wieder an.
Das kann man hier mit reinpacken. Habe ich jetzt vorhin nicht erwähnt. Wir haben ja 2 hoch 10 Codes, von denen wir uns 2 hoch 8 aussuchen für unsere Bytes. Aber es sind noch ein paar übrig. Und die paar, die noch übrig sind, die kann man jetzt so für Start und Stopp missbrauchen. Dass man auch sagt, ja, jetzt ist der Bus idle, jetzt sage ich irgendwie so Flow-Control-mäßig, warte mal, bin gerade beschäftigt. Da kriegt man noch so ein paar Bytes mit unter. So ein paar Steuercodes mit unter. Jo, brauchen wir noch? Ja, also Größenordnung 240 Megabyte pro Sekunde. Allerdings jetzt Rohdaten. Die unterscheiden sich aber jetzt noch. Wir müssen ja verschicken Adressen und Daten. Ja, also wenn man jetzt einen Standardbus nimmt mit 64-Bit Adressen, 64-Bit Daten, ja, dann halbiert sich das Ganze noch. Ne? Also haben wir so Größenordnung 120 Megabyte pro Sekunde. Wenn ich das aufteile in Adressen und Daten. Ja, das ist aber jetzt nicht allzu viel. Ne? Okay, das müssen wir noch ein bisschen flotter kriegen.
Wird jetzt da eigentlich wirklich diese 8 aus 10 Kodierung verwendet bei PCI Express?
Ja. Also ich wüsste jetzt gar keinen anderen Bus, der das nicht so macht.
Also 8 aus 10 und dann differenzieren und das reicht dann, also übertragen und das reicht dann aus. Das ist halt nichts.
Kommen gleich noch ein paar Beispiele. Also SATA macht das so. Was haben wir noch? QuickPass macht das so, HyperTransport macht das so, PCI Express hatten wir gerade, USB 3 ist so eine ähnliche Geschichte, USB 0, so, USB 1 sogar auch schon, also ist auch differenziell. Okay, die haben nicht die 8 aus 10, aber haben so ein ähnliches Verfahren, also das ist irgendwie Standard, sage ich mal. Jo, aber 120 Bit, Megabyte pro Sekunde, das reicht uns nicht, das reicht lange nicht. Da müssen wir noch was ausdenken. Jo, erste Variante, was haben wir jetzt? Also hier noch die Beispiele dazu. Gut, hatte ich immer schon gesagt. Ne? Das, was man jetzt noch machen kann, man kann natürlich sagen, irgendwie jemand hatte das auch schon erwähnt, jetzt haben wir eine solche Leitung oder so ein Leitungspärchen und das ein Leitungspärchen ist in der Lage, so viel Megabyte pro Sekunde rüber zu schaufeln. Kann sich jetzt aber überlegen, jetzt ein Pärchen zu verlegen, das sollte jetzt ja nun jederzeit möglich sein. Ne? Also jetzt so hier zwei Komponenten mit zwei Leitungen zu verbinden, das schafft auch der dümmste Motherboard-Hersteller. Das Ganze mit 4 Leitungen zu verbinden, das schafft man auch noch. Und das Ganze mit 8 geht vielleicht auch noch, mit 16 geht vielleicht auch noch, wird aber langsam irgendwann wieder schmerzhaft, könnt ihr euch natürlich vorstellen. Macht man aber, ihr kennt alle PCI Express, die Standardkarten, die sind so, wie ich es gerade beschrieben habe, aber es gibt auch Karten mit 2-fach, 4-fach, 8-fach, 16-fach. Eine Grafikkarte ist standardmäßig 8-fach, beziehungsweise die allermeisten sogar schon 16-fach. Dann haben wir einfach 16 solche Verbindungspärchen und jedes Pärchen schafft so Größenordnung 120 Megabyte. Ja, aufgerundet 128, kann man leichter rechnen. 128 ist 2 hoch 7 mal 16, 2 hoch 4 sind 2 hoch 11. Dann sind es 2 Gigabyte pro Sekunde. Also das ist das, was man so heutzutage PCI Express maximal drüber schaufeln kann. Wobei das natürlich auch schon eine ganz ordentliche Zahl ist, muss man dazu sagen. Ja, und die anderen, hier so DMI für Grafik, so ähnlich, QuickPath, also die Verbindung von North Bridge zur South Bridge ist auch so ein Verfahren. Also sind sie alle sich ziemlich ähnlich, ziemlich einig. Jo, jetzt kann man das Ganze nochmal in etwa verdoppeln mit folgender Idee. Wir haben ja einmal gesagt, und damals war es vielleicht ein bisschen unmotiviert, aber jetzt motiviere ich euch das. Wir haben mal gesagt, ein Cache cached nicht einzelne Wörter oder einzelne Bytes, sondern Cache-Zeilen. Und die Cache-Zeilen in der Größenordnung 64 Byte, 128 Byte, irgendwie so Größenordnung. Da steckt einfach folgende Idee dahinter, dass man sagt, naja, wenn ich dann jetzt hier meine serielle Übertragung mache, wo war sie? Da. Ne, dann hat man gerade gesagt, ich übertrage die Adressen und die Daten. Naja, und wenn beides 64 Bits ist, dann halbiere ich in etwa meine maximale Übertragungsleistung für die Daten, weil ich halt immer die Adressen noch übertragen muss. Die Idee ist jetzt, man könnte natürlich auch einmal eine Adresse übertragen, so nach dem Motto, naja, ich möchte ab da und dann ganz viele Daten. Und beim Cache wäre es halt so, der Cache gibt an die Startadresse, von wo er lesen will, ja, und dann kriegt er eben nicht ein Wort, sondern dann kriegt er die ganze Cache-Zeile. Und das kann man rein theoretisch so ausdehnen, dass man sagt, naja, ich übertrage nur ein einziges Mal eine Adresse und dann ganz, 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 ganz viele Daten. Dann kriege ich eine andere Zahl raus, dann wäre ich nämlich bei etwa 240 Megabyte pro Sekunde, wenn ich sage, eine Adresse und Daten, 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 ganz viele davon. Und das ist der sogenannte Burst-Modus, den eigentlich jeder Cache kann und auch jeder Bus heutzutage kann. Und dann sind wir hier bei 240 Megabyte pro Sekunde und wenn ich das jetzt PCI Express 16-fach mache, dann sind wir ungefähr bei 4 Gigabyte. Und 4 Gigabyte pro Sekunde, ja, das muss man erstmal berechnen, ne? Also nützt ja nichts, dass ich die irgendwie durch die Gegend schaufel, ich muss sie erstmal haben. Und 4 Gigabyte pro Sekunde von der CPU zu berechnen, okay, das muss man schaffen.
Eigentlich das, was viel spannender ist für die CPU, weil die ja doch häufig auf Daten wartet, wenn sie jetzt in der Cache jetzt nicht.
Da haben die PCI-Express-Busse durchaus Defizite. Also wenn man das mal, wir haben es mal irgendwann gemessen, okay, die exakten Zahlen weiß ich nicht mehr, aber da ist PCI Express langsamer als das alte PCI. Das kommt einfach hier aus dem Delay. Und wir haben vorhin ja schon gesagt, naja, wenn dann erstmal die verzögert die Daten da sind, dann muss ich drüber nachdenken, was soll ich überhaupt lesen und dann schicke ich es zurück. Naja, aber ich muss natürlich auch den Datenstrom erstmal ins serielle Format überhaupt bringen. Das geht jetzt von vornherein natürlich auch so einfach nicht. Ich muss erstmal die Codiererei hier machen. Und ich muss nachher auch wieder dekodieren. Da kommen unheimlich Delays rein. Die Delays sind nicht unerheblich. Aber gut, das meiste lässt sich natürlich pipelinen. Aber wie du schon sagst, Pipeline, da kommt dann zwar mit jedem Takt schnell hinten was raus, aber bis das erste Wort hinten rauskommt, das dauert eventuell. Und da sind die Delays nicht unerheblich. Ich kann wirklich die hier 4 Gigabyte pro Sekunde schreiben. Da muss ich einfach nur, die CPU sagt, nur schreiben und dann werden die seriell verschickt. Und das ist ein serieller Strom, der dann auch gar nicht abreißt. Der geht einfach, der hört nicht wieder auf. Beim Lesen sieht es ein bisschen anders aus. Beim Lesen, okay, da schicke ich bis dahin den Teil hin. Ja, und dann stallt meine Pipeline. So lange, bis ein Ergebnis kommt. Also lesen sollte ich PCI Express nicht unbedingt wollen. Ja, ist so. Beziehungsweise wenn, dann muss ich natürlich möglichst viel Daten holen, weil wenn hier zwischen die Lücke ist, dann ist die Lücke dann besonders wenig interessant, wenn natürlich der hintere Teil sehr lang wird.
Ja. Kommt das immer in Order wieder zu? Oder kann da auch sowas passieren? Naja, das ist jetzt aber irgendwie schneller da, aber es kommt von einem anderen Gerät. Überholt eine die Antwort für eine Nachricht die Anfrage von der anderen?
Wir haben uns das mal angeguckt mit dem Write-Buffer, wenn ihr euch erinnert. Write-Buffer hieß, die CPU, die irgendwas schreiben will, die macht das nicht notwendigerweise sofort. Also da können sich Lese- und Schreibanforderungen schon mal miteinander vertauschen, anders als der Programmierer es hingeschrieben hat. Wenn das jetzt der Speicher sozusagen Anfragen irgendwie... Ja.
Die Nachricht kann schneller antworten, die hängt ja auch an die Lust. Und okay. Haben diese Nachrichten eine Nachrichten-ID, wo man dann wieder erkennen kann, wo kommt es denn her? Oder auf welche Anfrage ist es denn die Antwort? Oder kommt das immer in Order zurück?
Okay. Also standardmäßig haben wir eine CPU. Die ist, wie auch immer, gekoppelt mit der sogenannten Northbridge. Da hängen Speicher dran und an der Northbridge dran hängt dann die Southbridge und da hängen häufig dann die PCI, die ich sag mal langsamen PCI-Geräte dran, also irgendwie so die einfach, zweifach, vierfach. Hier oben hängen noch, also im Allgemeinen die Grafikkarte. Also das hier ist so ein PCI Express Ding. Das hier ist irgendwas ähnlich QuickPass. Also auch so ein serieller Bus. PCI Express ist so ein serieller Bus. Also hier gibt es mehrere. Da hängen häufig noch SATA-Platten dran. Serieller Bus, ja, bei den neueren überlegt man jetzt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, auch, ob das vielleicht seriell sein könnte, einfach um die ganzen Pins loszuwerden. Im Moment sind es allerdings noch sehr viele, ne? Gerade gesagt, das sind so Größenordnung 1000 Leitungen oder sowas. Jetzt zurück zur Frage, wie ist das? Kann jetzt ein Speicher in einer anderen Reihenfolge antworten als ein anderer? Standardmäßig wird es eh so gemacht, dass die Anfrage von der CPU, ich möchte gerne meinen Cache füllen mit 128 Byte, wird die eine Anfrage wird auf alle, also häufig sind es 4 Module verteilt. Soll heißen, jeder von den Speichermodulen liefert nicht 128 Byte, sondern jeder ein Viertel davon. Jeder soll 32 Bytes liefern. Und die werden dann halt in der Northbridge zusammengeklebt und dann zurückgeschickt. Wenn man dann, wie heißt das im BIOS, wie heißt das Marketing-Schlagwort? Dual Pass oder so ähnlich. Also Dual Pass heißt, da gibt es zwei Wege zum Speichern. Die neueren haben dann eben Quad Pass. Das sind dann wirklich vier unabhängige Speicherbusse. Oder Dual Channel. Ne? Setzt aber natürlich voraus, dass man auch entsprechend viele Speichermodule drin hat. Ich kenne viele Leute, die kaufen sich das teure sonst wie Motherboard mit Dual Channel und Co. und bauen einen Speicherriegel ein. Das bringt es dann natürlich nicht. Ne? So ähnlich gilt das jetzt, ich habe gesagt, hier Display, VGA irgendwie, ist normalerweise 16-fach PCI Express. Soll heißen, es sind hier eigentlich 16 Leitungen oder 16 Leitungspaare, noch genauer gesagt. Auch da, wenn die CPU was schreiben will, dann wird sozusagen verteilt auf alle 16. Und die übertragen dann allerdings getrennt. Und ja, also man kann eine Grafikkarte so sehen, als wenn es eigentlich 16 Grafikkarten wären, die allerdings irgendwie zusammenarbeiten. Ein Schreibzyklus, der geht auf 16 Leitungen. Und die 16 Leitungen, die verschicken ihre Daten und die Daten kommen dann halt ja, zum Beispiel in 16 verschiedenen Speichermodulen an. So könnte man das dann tun. Jo, also, erste Variante seriell, zweite Variante das Ganze differenziell machen, dritte das Ganze n-fach. Also PCI Express macht das so schön vor, je nachdem wie viel Leitung man spendiert, kriegt man entsprechende Performance. Und im letzten Schritt dann noch Burst-Modus, wo man das alles wieder zusammenpackt, dann hat man es geschafft, wegzukommen vom parallelen Bus, der einfach Motherboard-mäßig nicht mehr zu handeln ist, hin zu einem seriellen Bus, der in etwa so schnell ist wie der parallele Bus. Ja, aber jetzt einfacher zu handeln und weniger fehleranfällig ist. Könnt ihr euch aber natürlich vorstellen, das heißt natürlich jetzt in den einzelnen Komponenten, die das jetzt immer parallel seriell wandeln, ein nicht unerheblicher Aufwand. Jo, Cache hatten wir schon. Das hatten wir jetzt auch schon. Jo, das war der zweite Teil von den Bussen. Damit solltet ihr so auf dem neuesten Stand der Technik sein, was man heutzutage so hinkriegt. Jo, auch bei den Caches hatte ich euch nur anfangs mal so grob um die Ohren gehauen. Was ist denn so einfach direct mapped, einfach assoziativ, voll assoziativ und wie kann man das bauen? Habe aber am Ende schon dazu gesagt, naja, das ist noch nicht alles. Da fehlt noch Info. Jo, was kann man sich da noch angucken? Beispielsweise bei den Schreibstrategien haben wir bisher immer gesagt, wenn jemand schreiben will, dann schreibt er in den Cache, aber gleichzeitig auch immer in den Speicher. Das typische Write-Through. Alles andere haben wir bisher ignoriert. Kann man sich überlegen, es gibt ja verschiedene Szenarien, sage ich mal, wie geschrieben werden kann. Erstes Beispiel, wir haben nur wenige Daten und die werden in irgendwelche Speicherzellen geschrieben, von denen sie auch gleich wieder gelesen werden. Typisches Beispiel, was weiß ich, so Intel-Code, der pusht irgendwelche Variablen auf den Stack als Parameter an ein Unterprogramm. Naja, die werden kurz auf den Stack geschrieben und im Unterprogramm als nächstes sofort wieder gelesen. Anderes Beispiel, Rücksprungadressen. Ne? Bei einem Call wird die Adresse auf den Stack gelegt, beim Return gleich wieder gelesen. Kann man sich überlegen, da wäre es ja vielleicht gar nicht so sinnvoll, das überhaupt in den Hauptspeicher zu schreiben. Warum soll das in den Hauptspeicher? Ich schreibe es in Cache und hole es aus dem Cache, würde völlig reichen. Anderes Beispiel, sagen wir mal, wir wollen irgendwelche großen Matrizen initialisieren. Dann haben wir ein paar Megabyte, die wir da vollschreiben wollen. Da kann man sich nur wieder vorstellen, da macht es überhaupt keinen Sinn, das in Cache reinzuschreiben. Passt eh nicht rein. Also wir überschreiben den Cache 50 Mal und versuchen es immer wieder möglichst zu cachen, aber haut hinten und vorne nicht hin. Jo, also da würde man sagen, ob rückschreiben gar nicht. Hier würde man sagen, Cache, ja, kann man tun, aber bringt nichts. Und im letzten Fall, wenn wir jetzt auf I.O. zugreifen, dann müsste man sagen, nicht cachen, keine gute Idee. Ja, wenn ich einmal von der seriellen Schnittstelle ein Byte abhole und mir merke, was ich da abgeholt habe und beim nächsten Anfragen sofort die Antwort nochmal liefere, weil ich es gecached habe, keine gute Idee. Jo, gut, das haben wir schon. Also, nehmen wir jetzt mal zwei Varianten. Das eine Write-Through, das habt ihr schon gesehen. Das andere nennt sich dann Write-Back. Soll heißen, es wird erst dann in den Hauptspeicher zurückgeschrieben, wenn im Cache kein Platz mehr ist. Also standardmäßig schreiben wir nur in den Cache. Hauptspeicher brauchen wir nicht. Wofür? Nur irgendwann ist der Cache halt voll. Dann müssen wir irgendwas rauskicken, was im Cache drin ist. Ja, das darf aber natürlich nicht verloren gehen. Und dann kann man sagen, okay, statt es jetzt wegzuschmeißen, schreiben wir es halt dann wirklich in den Hauptspeicher zurück. Jo, was ist jetzt besser? Das war jetzt schon so ein ganzes Sammelsurium von verschiedenen Aspekten, die man da eigentlich wohl berücksichtigen muss. Ne? Also der erste Aspekt war Multicore. Multicore heißt, also im Sinne von SMP zumindest, symmetrischer Multiprozessor. Wir haben mehrere CPUs und alle basteln am gleichen Programm, haben den gleichen Hauptspeicher. Ja, da nützt nichts, wenn eine CPU irgendwas berechnet hat, schreibt sich das in ihren Cache und alle anderen warten darauf. Die sehen nie. Also da muss man wohl sagen, Write-Through. Auf der anderen Seite, hast du auch schon richtig gesagt, ja, Multiprozessor heißt ja gerade, alle brauchen den Hauptspeicherbus. Dann ist natürlich, wenn jetzt jeder beim Schreiben den Hauptspeicherbus immer sofort benutzt, selbst wenn er nur ein bisschen auf seinem eigenen Stack rummacht, ist auch doof. Haben wir gerade gesagt, Write-Back geht eigentlich nicht zur Kommunikation von Multiprozessoren. Und auf der anderen Seite, Write-Through ist performancemäßig eine Katastrophe für Multiprozessoren. Und du? Okay, das kann ihm aber eh schon passieren. Es könnte ja auch sein, der zweite Prozessor, auf den ich warte, der ist eh ein bisschen langsamer, dann hätte er es ja auch ein bisschen später geschrieben. Also da muss ich ja dann, also bei Logs haben wir ja neulich geguckt, da muss man halt immer mal wieder nachgucken, gucken, 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 bis dann irgendwann die 1 drin steht. Und dann kann ich weitermachen.
Ja, das ist doch genau der Punkt. Ich gucke einmal nach, dann habe ich es in meinem Cache. Ich gucke immer nach, ob die Cache-Zeile jetzt 1 geworden ist und sie ist wieder erwarten nicht geworden, weil ich ja nicht eingeschrieben habe, aber der andere hat irgendwas in Speicher geschrieben und muss man das ja signalisieren.
Okay, also ein ganzes Sammelsurium von Problemen. Also man kann mal folgern, weder das eine noch das andere kann letztendlich alles erschlagen. Ohne Write-Through werden wir bei Multiprozessoren definitiv nicht glücklich und wir brauchen es auch beispielsweise für I.O. Wenn ich das, was ich in die Grafikkarte reinschreiben möchte, in meinem Cache-Einlager, ja, im Cache kann ich nicht reingucken. Die Bits kriege ich nie zu sehen. Also bei I/O oder wenn ich auch auf Platte was schreiben will, naja, Platte liest es per DMA aus dem Hauptspeicher. Das muss im Hauptspeicher landen, hilft alles nichts. Also brauchen wir definitiv Write-Through. Und auf der anderen Seite, wir haben immer schon gesehen, Write-Through, das belastet natürlich ständig den Hauptspeicherbus. Bei Multiprozessoren haben wir gesagt, Hauptspeicherbus ist der Engpass schlechthin, also dürfen wir das eigentlich nicht nehmen. Jo, also dementsprechend heutzutage alle Prozessoren, die für Multiprozessoren geeignet sind, kennen beides. Sie kennen aber alle, glaube ich, keinen Befehl, der irgendwie jetzt sagt, ich möchte jetzt mal ein Write-Through benutzen, beziehungsweise ich möchte Copy-Back benutzen.
Man könnte die Cache-Zeile nach dem Schaden invalidieren, ob das geht. Wenn
Es
man
gibt,
Write-Break Invalidate macht.
genau, das gibt es zwar schon. Also da kann ich sozusagen nachträglich dem Cache nochmal sagen, die Cache-Zeile, die du da gerade zusammengebastelt hast, die muss jetzt mal rausschreiben. Das gibt's. Aber es gibt jetzt keinen Load oder Store mit, was weiß ich, ein Store mit Write-Through und ein Store mit Write-Back, das gibt's nicht. Wovon hängt denn das jetzt ab, was die CPU machen soll? Gut, bei I/O-Bereichen haben wir schon gesagt, dann muss es wohl das sein. Ja. Na, okay, MMU war da schon ein Stichwort. Letztendlich kann man das über die MMU abhandeln lassen. Die MMU muss dem Cache sagen, mach mal oder lass mal bleiben. So, jetzt haben wir unsere Pipeline mit First und Second Level und so. Sagen wir mal, ja, ne, mache ich doch mal richtig. Mit den First Level Caches über Arbiter, MMU an dem Common Cache und da der Hauptbus. Also jetzt haben wir, könnte man der MMU Bescheid sagen, das ist ein I/O-Bereich, lasst mal cachen bleiben. Oder man kann der MMU sagen, naja, das ist ein Stack-Bereich. Bei Stack ist Copy-Back schön. Oder ich kann der MMU sagen, oh, das ist ein Shared-Memory-Bereich, da arbeiten mehrere CPUs gemeinsam drauf rum. Also, Write-Through. Das Dumme ist doch jetzt, wenn aber die CPU in den First-Level-Cache was reinschreibt, das kriegt die MMU doch gar nicht mit. Naja, wir haben irgendwann mal gesagt, First-Level-Caches sind unter anderem deshalb wichtig, damit wir die Umrechnungszeit, die die MMU immer braucht, dass wir die nicht haben. Wenn wir jedes Mal die CPU, die MMU fragen, dann wird es ja schon teuer. Das war die eigentliche Idee von den First-Level-Caches. Jo, dementsprechend, der kann Copy-Back, der kann Write-Through, die hier machen standardmäßig immer Write-Through. Ne? Ganz einfach, die müssen ein Write-Through machen, dass die MMU das mitkriegt. Und die entscheidet dann, okay, geht es noch weiter an den Common Cache oder lassen wir es bleiben. beim Schreiben rechnet sie, ja. Gut, das Schreiben ist insofern nicht ganz so schlimm, als dass es sehr viel seltener passiert, aber sie schreibt. So, jetzt haben wir das nächste Problem. Wir haben ja jetzt standardmäßig nicht nur eine CPU, sondern wir haben an unserem Bus vielleicht noch eine zweite dran hängen. Jetzt kann es ja sein, die Pipeline schreibt da rein. Write-through heißt, das geht auch durch die MMU. Und MMU sagt vielleicht, naja, Write-through ist befohlen für den Bereich, also geht es komplett in den Hauptspeicher. Kann es aber sein, dass die CPU hier in ihrem Cache ein Datum drin hat. Was zu der Speicherzelle gehört. Sie hat sich vorher mal aus der gleichen Speicherzelle über den langen Weg was da reingelesen. Ja, beispielsweise sagt die CPU, ich habe meinen kritischen Bereich verlassen, ich schreibe in dieses Locked Flag eine 0. Hatten wir ja letzte Woche. Ja, der hat vorher rausgelesen, ja, locked ist 1. Und die CPU wartet jetzt so lange, wie das locked gleich 1 ist. Der liest jetzt die 1, er liest die 1, er liest die 1, er liest die 1, er liest die 1, holt sich immer aus seinem First-Level-Cache die 1 raus und wird nie merken, dass der in der Zwischenzeit eine 0 reingeschrieben hat. Jo, jetzt steht da, irgendwie muss die CPU, also in diesem Fall die zweite hier, ja jetzt mitkriegen, dass in die Speicherzelle, die da oben gecached ist, dass in die was reingeschrieben worden ist. Kriegen wir denn das mit? Okay, das ist das sogenannte Snooping. Wir lauschen am Bus mit, was passiert dann da so alles? Und wenn der Cache mitkriegt, aha, Speicherzelle 93 wurde geschrieben, ich habe in Speicherzelle, oh, das habe ich mir doch gemerkt, Moment, na, dann update ich den Wert, den ich mir gemerkt habe. Also, der kann sowohl den Speicher als auch den Common Cache updaten. Das funktioniert. Okay, kostet was, ne? Könnt ihr euch vorstellen, der Cache muss jetzt sowohl Schreibzugriffe von oben erkennen, als auch Schreibzugriffe von unten und entsprechend darauf reagieren. Und das Dumme ist natürlich, das kann auch noch gleichzeitig passieren.
Mal Anzahl der CPUs und die macht das dann.
Also das Bildchen, wenn ich das nochmal sozusagen.
Ich meine, das ist ja auch kein Spaß, dann ein CPU zu sagen, da wurde gerade irgendwas invalidiert.
Also die sind alle dann. Also bei den neueren sind sie alle getrennt an der Northbridge, bei den älteren ist das hier oben sozusagen ein Bus, auf dem sie alle lauschen.
Bescheid, dass das jetzt nicht mehr in den Cache kommt, egal ob das gerade drin war oder nicht.
Es erübrigt sich insofern, als dass die modernen Prozessoren die North Bridge gleich mit drin haben. Da ist der Speicher dann direkt an der CPU mit angeschlossen. Das sind einfach im Prinzip die Bausteine einfach zusammen in ein Gehäuse gewandert. Also das Bildchen früher war halt CPU da oben gemalt, darunter, ja, okay. Ihr seid schuld, wenn ich wieder überziehe. Also Bildchen früher war CPU, North Bridge, da war der Speicher dran. Das war der PCI-Bus. An dem PCI-Bus die ganzen I.O.-Geräte. Was weiß ich, Netzwerkkarte, IDE-Controller und das ganze Zeugs. Dann gab es noch die South Bridge. Das war der ISA-Bus, der alte. An dem ISA-Bus konnte man wieder die alten ISA-Karten dran stecken. Und da waren auch so Sachen wie Keyboard, Floppy, das ganze alte Zeugs, was performancemäßig lächerlich ist. Ja, und da war es einfach, wenn man sich das als Landkarte anguckt, das ist Norden, unten ist Süden. Deshalb hieß das Ding North Bridge, das Ding South Bridge. Warum Bridge? Naja, der Bus hier oben und in die Richtung, das muss der schnellste Teil vom Rechner sein. Die CPU ist der schnellste Teil normalerweise, I.O. ist immer länger, langsamer. Das heißt, das ist der schnelle Weg. Und Bridge insofern, als das ist eine Brücke in die etwas langsamere Welt. Hier kommt schnell ein Datum, das wird dann langsamer gemacht auf dem PCI-Bus. Und South Bridge wieder im Sinne von, ja, PCI-Bus ist sehr viel schneller als ISA-Bus. Also wenn hier eine Anfrage kommt, muss die verlangsamt werden und entsprechend weitergeleitet werden. Jo, das war so die klassische Aufteilung, sage ich mal. Ja, heutzutage ist jetzt auch der PCI-Bus langsam. Insofern ist der jetzt sozusagen darunter gewandert. ISA-Bus ist weg. Und stattdessen ist das jetzt der PCI-Express-Bus. Wobei der PCI-Express ist ja jetzt kein Bus mehr, sondern das sind ja serielle Leitungen. Dementsprechend geht es jetzt halt, ist das hier kein Bus mehr, sondern an der, ja, kommt jetzt darauf an, je nachdem, ob es ein schnelles oder ein langsames Gerät ist, schließen wir es halt an die South Bridge oder an die North Bridge an. Ja, dann sieht das Bildchen etwa so aus. Und was man heutzutage macht, ist halt, weil, naja, man weiß sowieso nicht mehr, was man in die CPU einbauen soll. Die sind eh schon ausgereizt, hatten wir ja schon ein paar Mal. Bauen wir halt noch ein paar Cores mehr ein. Mit so viel Cores können wir jetzt auch nichts anfangen. Was können wir noch einbauen? Naja, dann ist man halt heutzutage dabei und baut jetzt halt das noch mit ein. Was halt den Vorteil hat, dass dieser sonst, ich habe ja vorhin gesagt, so Größenordnung 1000 Pins, wenn man die 1000 Pins nicht nach außen führen muss, das hat schon was.
Wo ist denn da der IO-Ablick? Also ich meine, wir haben ja gesagt, jede Kern zusammen oder jede CPU hat einen L-Ablick integriert. Aber der IO-Ablick war ja eigentlich immer extra. Wo ist der dann jetzt?
Der erste IO-APIC, der war sogar am ISA-Bus dran. Der alte PIC, der ist in der South Bridge mit drin, standardmäßig. Ja, South Bridge, da ist sozusagen alles reingewandert, was irgendwie so an so Timer-Chip, also alles, was als Legacy bezeichnet. Der DMA-Kram vom ISA-Bus ist da mit drin. Alte IDE-Platten sind da mit drin. Floppy, Keyboard. Ne, all das uralte Zeugs, das ist normalerweise in der South Bridge mit drin. Die BIOS-Ansteuerung ist mit drin. Ne? Also BIOS ist heutzutage normalerweise auch ein serieller Chip, der wird seriell ausgelesen. Allerdings, um ihn seriell auslesen zu können mit einer parallelen Anfrage, muss da natürlich wieder irgendein so seriell Parallelwandler sein, der ist dann halt damit drin. Ja, und der IO-APIC, der war der erste, war am ISA-Bus mit angeschlossen. Performancemäßig völlig unkritisch. Der soll ja nur von den einzelnen Geräten die Interrupts entgegennehmen und an die CPU weiterleiten. Dafür brauchen wir gar keinen Bus. Der Bus war eigentlich nur, um das Ding zu programmieren. Soll heißen, welchen Interrupt soll er überhaupt weiterleiten, zum Beispiel. Und das macht man einmal bei der Initialisierung und danach braucht man den eh nicht mehr.
Ja, wobei die ja schon immer so dann ausmaskieren, eventuell im Interrupt-Händler. Und dann halt auch die nächsten IO-APIC
an. Das Ausmaskieren, das machst du aber normalerweise dann in der CPU. Ne? Kurzzeitig mal Interrupts ausschalten für die CPU. Das kann ich natürlich in der CPU machen, das brauche ich nicht über den EPIC machen. Ja, dann ist er irgendwann mal von da mit in die South Bridge gewandert. Ich glaube, es gibt auch welche, wo er inzwischen in der North Bridge mit drin ist. Das ist ein vergleichsweise kleines Bauteil, das kannst du irgendwo reinstopfen. Eigentlich ziemlich wurscht. Auf die paar Millionen Transistoren kommt es auch nicht mehr an. Jo, jetzt habt ihr 1000 Fragen gestellt und ich weiß nicht mehr, wo ich war. Da war ich. Also, wir hatten das Problem, die CPU hat einen kritischen Abschnitt gelockt, auf 1 gesetzt. Die 1 hat der sich in seinen Common Cache und in seinen First Level Daten Cache geladen. Ja, und jetzt schreibt der eine 0. Jetzt haben wir gesagt, okay, da kann ja der die 0 mitkriegen. Snooping. Und woher weiß der das? Ja, aber wie? Das ist jetzt nämlich nicht so einfach. Ja, ja, nur die Adresse hier ist eine andere Adresse wie da oben, weil die wird ja standardmäßig durch die MMU umgerechnet. Kann man sagen, muss man ja umrechnen. Wo ist das Problem? Naja, das Problem ist, die MMU kann nur in eine Richtung umrechnen, nicht in die andere.
Jedes Mal.
Ne? Ihr erinnert euch, MMU-Umrechnung, wir haben einen Pointer auf die oberste Tabelle und da sind Pointer drin auf andere Tabellen und in den anderen Tabellen stehen Pointer drin auf die einzelnen Pages. Und jetzt kriege ich mit, auf die Page wird geschrieben. Ja. Woher kann ich wissen, welche virtuelle Adresse das ist? Umrechnung, keine Chance. Da müsste ich praktisch diese Tabelle komplett von oben bis unten durchgehen. Fange ich mal oben an zu suchen. Steht hier irgendwo die Adresse drin? Nö. Der Eintrag, steht hier die Adresse irgendwo drin? Nö. Steht hier die Adresse irgendwo drin? Ah, ja, da steht sie. Dann müsste ich die Tabellen, keine Ahnung, 100 Megabyte komplett durchwühlen. Das muss in einem Takt gehen.
Man könnte sagen, im Level 1 Datencache dürfen nur Cache-Zeilen sein, für die im Tableau Sidebuffer noch ein Eintrag ist. Und dann könnte man zurück. Und wenn einer verdrängt wird, muss man die Cache-Zeile halt invalidieren.
Das ist jetzt eine Idee. Kriegen wir die zusammen? Also, was wir haben, ist ein TLB. Und im TLB steht immer irgendwie was drin. Virtuelle Adresse. Physikalische Adresse. Das haben wir ja, was weiß ich, wenn ich auf physikalische Page 13 zugreifen soll, naja, dann greift doch mal auf die physikalische Adresse 95 zu, oder Page 95. Wenn du auf die 14, dann geht das auf die 76, wenn du auf und so weiter. Ne? Haben uns neulich angeguckt, so Größenordnung 32 solche Einträge haben wir bei den modernen Prozessoren. Und du sagst jetzt, das kann man doch irgendwie recyceln, um den Cache zu invalidieren. Also normalerweise brauchen wir diese Umrechnung von da nach da, wenn die Pipeline selber was will. Wenn er von Adresse oder Page 13 was lesen will, dann nimmt die MMU das her, um die physikalische Adresse rauszurechnen. Und jetzt können wir den andersrum nutzen, wenn von unten eine Anfrage kommt an die MMU. Die kann jetzt hier die Tabellen nicht durchwühlen, aber sie hat sich da einen Teil von dieser Info in ihrem TLB gemerkt. Und den Teil kann man dann recyceln, um von der 76 auf die 14 wieder zurückzuschließen. Aber du sagst natürlich jetzt ganz richtig, das geht nur, solange die Info im TLB auch drin steht. Ist aber ja ein Cache, das heißt, die kann im Prinzip jederzeit mal rausfliegen. Aber das darf sie jetzt eigentlich nicht. Beziehungsweise für jede Cache-Zeile, die hier oben drin steht, muss es diese Umrechnung geben, damit ich gegebenenfalls invalidieren kann. Also, das ist die Idee, den TLB, den recyceln wir für Snooping. Jo, und dann kann jetzt, wenn der hier was schreibt, der kann es direkt, der kann die Adressen so wie sie sind nehmen zum Invalidieren. Die MMU kann in ihren Tabellen nachgucken und kann die umgerechnete Adresse dann nach oben weiterreichen. Jo, da gibt es jetzt verschiedene Varianten, wie man das snoopen kann. Eine Variante, man kann sagen, naja, im Prinzip darf jeder schreiben. Dann hat jeder einfach naja, im Prinzip seinen Write-Through und gut ist. Entschuldigung, einer darf schreiben, der schreibt mit Write-Through und alle anderen kriegen es ja, wenn sie lesen, entsprechend mit. Wenn wir jetzt invalidieren wollen, einer schreibt, naja, dann muss er während des Schreibens alle anderen Leser invalidieren. Gut, das kann man rein theoretisch jetzt natürlich auch sozusagen sich merken. Ich habe gerade eben alles invalidiert. Dann brauche ich, wenn ich das nächste Mal schreibe, eigentlich nicht mehr invalidieren. Ist ja schon. Erst wenn irgendein anderer wieder gelesen hat, okay, dann muss ich dem wieder Bescheid sagen, schmeiß mal weg. Hat einfach den Vorteil, wenn es irgendwelche Adressen gibt, die gar kein anderer außer mir lesen will, brauche ich auch nie invalidieren. Beziehungsweise vielleicht am Anfang einmal Bescheid sagen, so Speicherzelle 95 ist meine, Finger weg. Und ab jetzt schreibe und lese ich die, ohne anderen Bescheid zu sagen. Andere Variante wäre natürlich, das haben wir uns jetzt hier angeguckt, wenn im Prinzip alle lesen, alle schreiben dürfen, ja, dann muss ich bei jedem Mal schreiben, allen anderen Bescheid sagen, hört mal, ich habe da was verändert, schmeiß mal weg. Hat beides seine Vor-, hat beides seine Nachteile. Hier beispielsweise muss ich mir natürlich merken, habe ich schon Bescheid gesagt, dass das meine Speicherzelle ist, wo alle die Finger wegnehmen sollen. Zusatzinfo. Hier unten muss ich natürlich bei jedem Mal broadcasten über den Bus, was ich dann schreiben will. Was beispielsweise bei Copyback in dem Sinne nicht geht. Ne? Copyback heißt ja, ich möchte es eigentlich nur in meinen Cache schreiben. Und das lass mal gut sein. Mehr mache ich eigentlich nicht. Ich schreibe es erst dann zurück, wenn die Cache-Zeile voll ist oder der Cache ans Ganze voll ist. Ja, muss man sich dann ausgucken, was man denn lieber hätte. Was sich so ein bisschen durchgesetzt hat, ist das sogenannte MESI-Protokoll. MESI, wo kommt MESI her? MESI ist die Abkürzung von den vier verschiedenen Zuständen, die es gibt. M für Modified, E für Exklusiv, S für Shared, I für Invalid. Was heißen die Zustände? Ja, Modified heißt, die Zeile ist in meinem Cache und auch nur in meinem Cache. Kein anderer kennt sie. Exklusiv heißt, die Zeile ist nur in meinem Cache, aber sie ist in dem gleichen Zustand wie im Hauptspeicher auch. Soll heißen, ich habe sie nur eingecached, nur gelesen. Shared heißt, die ist die Zeile im Cache, in meinem Cache, identisch zum Hauptspeicherinhalt, aber eventuell hat noch jemand anderes den gleichen Inhalt irgendwo in seinem Cache. Gut, und invalid, steht nichts Sinniges im Cache drin. Ja, und dann gibt es hier verschiedene Zustandsübergänge. Also, sagen wir mal, das bin ich und das ist mein Nachbar. Dann bin ich erstmal im Zustand invalid, ich kenne den Cache-Inhalt nicht. Aber es kann sein, es kommt jetzt ein Lese-Event, ich brauche die Zeile. Brauchen heißt, okay, ich hole sie mir und dann bin ich im Zustand exklusiv. Ich habe sie mir geholt und sonst kein anderer. Wenn ich sie ab dann lese, dann haben wir hier diese Read-Hits. Solange ich lese, 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 bleibt sie immer noch im gleichen Zustand. Es ist immer noch der gleiche Inhalt wie im Hauptspeicher und ich bin immer noch der Einzige, der sie hat. Wenn ich schreibe, dann kriege ich einen Write-Hit. Write-Hit heißt, ja, ich gehe vom Zustand exklusiv in den Zustand modified. Ich bin der Einzige, der die Zeile hat und die Zeile stimmt nicht mehr mit dem Original im Hauptspeicher überein. Ja, oder, jetzt kann es natürlich auch sein, muss man hier sozusagen die Legende noch lesen, der Weg hier runter, das war der Weg, ja, ich brauche den Inhalt, machen wir es hier, ich möchte einfach meine Cache-Zeile finden. Jetzt kann es natürlich auch sein, machen wir die Erklärung, auch mal der andere, nehmen wir mal ein Beispiel, wo haben wir es? Der andere ist in dem Zustand, er hat es exklusiv. Und er merkt jetzt aber durch so ein Snooping-Hit-Read, er schnüffelt am Bus und merkt, jemand anderes möchte das lesen und er sieht Hit, ja, es ist in meinem Cache drin, dann würde der aus dem Zustand exklusiv übergehen in den Zustand Shared. Dann weiß er, ja, ich hatte die Speicherzelle bisher exklusiv, aber ich habe gemerkt, oh, jemand anderes hat sie sich aus dem Hauptspeicher auch noch geholt. Dann geht er halt eher in den Zustand Shared, obwohl er selber mit dem Ding eigentlich gar nichts gemacht hat. Jo, wenn er jetzt mitkriegt, Snooping, Hit, Write. Oh, dann hat irgendjemand die Zeile verändert. Er selber hat mit dem Ding nichts gemacht, aber er merkt, irgendjemand anderes hat es geschrieben. Okay, dann schmeißt er seinen Inhalt einfach weg. Kann aber natürlich so ähnlich sein. Er war in dem Zustand modified. Er hat sich's geholt, er hat es verändert. Ja, und er merkt jetzt, oh, dann möchte jemand die Zeile lesen. Was muss jetzt passieren? Und das ist so das Komplizierteste sozusagen. Wenn er den Inhalt hat, aber jemand anderes den Inhalt abfragt, dann muss er die Zeile erstmal zurückschreiben. Und das Dumme ist natürlich, da muss ich jetzt irgendwie auf dem Bus mir irgendwas ausdenken, den anderen mal zu bremsen. Ne? Der andere möchte den Inhalt lesen, aber ich muss vorher noch schnell zurückschreiben dürfen. Da muss ich jetzt irgendwie den Arbeiter überzeugen, du hast dem zwar schon gesagt, der wollte lesen und der Arbeiter hat gesagt, er darf. Sonst hätte er ja nicht können und ich hätte es gar nicht mitgekriegt. Und dann muss ich den Arbeiter nachträglich wieder überzeugen, der soll zwar lesen, aber ich muss nochmal schnell vorher. Das sind so ein bisschen eklige Busprotokolle an der Stelle. Ja, und dann, also wenn er das Snoop Hit Read mitkriegt, dann schreibt er schnell zurück und geht dann in den Zustand Shared über. Er weiß ja, er hatte es modifiziert, er hat es zurückgeschrieben. Damit ist der Zustand im Hauptspeicher, der Zustand im Cache gleich. Und er weiß, jemand anderes liest es, also sind wir dann in diesem Shared-Zustand. Ja, da könnt ihr euch mal diese ganzen möglichen Szenarien dann durchtüfteln, welche Zustände, welche Zustandsübergänge muss es da alles geben, um letztendlich nie irgendwie ein Datum zu verlieren. Jo, aber das ist bei den modernen Prozessoren eigentlich standardmäßig bei allen inzwischen so oder ähnlich mit drin. Gilt natürlich auch logischerweise nicht nur für zwei CPUs, die sich da ja irgendwie immer abgleichen müssen. Das gilt im Prinzip genauso für irgendwelche DMA-Geräte. Also wenn hier irgendein DMA-Gerät ist, was auch an dem Bus mit dran ist, der möchte irgendwas auf Platte schreiben. Naja, wenn der auf Platte schreiben will, dann liest er aus dem Hauptspeicher. Und auch jetzt muss eine CPU mitkriegen, oh Moment, da will jemand was aus dem Hauptspeicher lesen, was ich noch in meinem Cache habe. Warte mal, Augenblick. Schnell zurückschreiben, jetzt darfst du. Ja, und das steckt heutzutage dann halt mit hier vorne in der Northbridge, in diesem Konglomerat CPUs, Northbridge, dieses ganze MESI-Protokoll abgehandelt. Jo. Nein, okay. Ich sag's euch schnell, also wenn wir, sagen wir mal, so eine Schleife haben, um ein Feld aufzuaddieren, könnte man jetzt natürlich hergehen und sagen, ich teile diese Summiererei auf vier CPUs auf. Ja, alle vier CPUs setzen erstmal ihre Summe auf 0 und summieren dann jeweils ein Viertel des Feldes auf, summieren in ihre Summe hinein die alte Summe plus das aufzusummierende. Ja, und im Schritt hinterher könnte man jetzt sagen, naja, die vier Summen, die jetzt gebildet worden sind, die vier Summen, die summieren wir noch zusammen und dann haben wir das Gesamtergebnis. Wenn ich das so schreiben würde, ja, es geht wahrscheinlich langsamer, als wenn das eine CPU machen würde. Warum? Ne? Also dieses schöne Protokoll hier machen Sie für Summe 0, Summe 1, Summe 2, Summe 3, die nämlich alle wahrscheinlich in einer Cache-Zeile liegen. Und wenn sie alle in einer Cache-Zeile liegen, ja, wenn jemand hier die Summe lesen will, dann muss derjenige, der sie als letztes geändert hat, schnell wieder zurückschreiben. Dann kann der Nächste sie kriegen, der Nächste ändert sie. Damit ist der Cache vom Nachbarn schon wieder kaputt. Der muss wieder lesen. Also die Summen-Array, so wie es da steht, keine gute Idee. Jo, wie werden die First-Level-Caches aktualisiert? Haben wir uns vorhin angeguckt. Dazwischen die MMU hatten wir uns auch angeguckt. Jo. Naja, das Übliche, 5 Minuten. Fragen. Keine Fragen? Okay, dann habt ihr es fast überstanden. Einmal haben wir noch am Donnerstag. Ich danke euch. Wir sehen uns Donnerstag wieder.